Lieber Carsten.
Hallo Fabian.
Schön, dich wiederzusehen.
Gell?
Nach der letzten Folge über Liebe.
Ist immer eine Freude.
Ja. Kurzes Fazit zu der Folge.
Mehr Liebe.
Cool.
Ja,
cool.
Da haben wir schon wieder das Wichtigste geklärt.
Wie geht's dir sonst so?
Ja, ich bin gut, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir haben heute nochmal eine besondere Folge.
Ja.
Aber ansonsten alles fit.
Alles fit. Ja, bei mir auch. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Kommt vielleicht daher, dass es der gleiche Tag ist.
Frag doch nicht, wie wir aufnehmen, hallo?
Doch, natürlich.
Das ist top secret.
Ist es.
Ja, klar. Also die Leute sollen ja denken, dass wir uns super auftreffen.
Ja, wir treffen, ja.
Ja, und nie ist jemand krank dabei.
Nie.
Und die Technik funktioniert immer. So, dass wir immer im Zeitplan sind. Und damit kommen wir...
Und damit herzlich willkommen zu unserem Gast, der leider eine Stunde auf uns warten musste, Lennart.
Hallo Lennart, schön, dass du bei uns bist.
Grüß euch.
Lennart, magst du vielleicht einfach kurz dich vorstellen, wer du bist und was du machst?
Ja, kann ich gerne machen. Ich bin der Lennart und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Trier. Und von Haus aus bin ich Historiker und meine besondere Spezialisierung ist die Antisemitismusforschung. Ich habe zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen, die auch junge Wissenschaftler sind, hier ein Institut hochgezogen, das sich mit Antisemitismus auseinandersetzt.
Okay, also du bist kein Theologe.
Nee, kann man nicht sagen.
Ich finde,
was soll das denn jetzt heißen? Du bist man endlich mal froh, einen richtigen Wissenschaftler zu haben, oder was?
Man muss dazu sagen, Carsten hat mir dich vorgeschlagen, hat mir nicht gesagt, was du studierst, und ich dachte, okay, er kennt ihn von der Uni, er ist wahrscheinlich Theologe.
Nein, hallo.
Okay, gut. Und damit herzlich willkommen bei
Himmel, Arsch und Hirn. Noch so ein Podcast über Gott und die Welt von Fabian Hank und Carsten Matlock.
Also, Lennart, du bist zurzeit wahrscheinlich gerade ein super gefragter Experte, oder?
Ja, absolut. Also kann man so sagen, die Anzahl an AntisemitismusforscherInnen in Deutschland ist nicht so besonders groß. Und jetzt gerade im Moment unter den Eindrücken des Kriegs in Gaza oder zwischen der Hamas und Israel, es sind sehr viele Leute, die irgendwie sich eine Einschätzung erhoffen. Das ist ein hochemotionales Thema, die ganze Sache. Und viele Leute wünschen sich eben, dass es Leute gibt, die ihnen da irgendwie Ratschläge geben können, wie man das Ganze eben verhandeln kann, wie man zu dem ganzen Thema stehen kann, was wahr und was Lüge ist, weil das Ganze ist ja auch ein Propagandakrieg. Ja, und da kommen viele Leute eben auf uns zu und erhoffen sich irgendwie ein paar Tipps zu der ganzen Sache.
Mhm. Ja, oder zumindest Expertisen, Einschätzungen. Ja. Genau.
Ja, einer der Gründe, warum wir dich eingeladen haben, ist ja, wir sind ganz oft im Podcast so an der Stelle, dass wir sagen, ja, es gibt so ganz viel an Kirche zu kritisieren und das ist ja auch einfach, Kirche und Institutionen zu kritisieren, und haben dann schon öfter so ein Fazit gezogen, ey, aber hey, gläubig sein und Glaube und Religion, das ist ja so was voll Schönes, ne? Und das ist ja auch so, stärkt ja auch viele Menschen und so. Aber wenn wir so in die Welt gucken, ist das ja, nee, gar nicht so. Also meine Schüler sagen ganz oft, ja, Herr Matlock, schön und gut, aber so, also dann kommen immer erstmal Kreuzzüge und dann sagen sie, ne, wie ist denn sonst so in der Welt?
Hexenverbrennung,
Terrorismus weltweit, ja, ne? Und jetzt mit dem Nahostkonflikt und dem Krieg in Gaza haben sie ja nochmal so ein Beispiel dafür, wo Religion eigentlich so richtig hart eigentlich für Elend sorgt.
Also ich würde nicht sagen, dass der Krieg zwischen Gaza und Israel ein Religionskrieg ist. Das verkennt, glaube ich, das, was Antisemitismus eigentlich im Kern ist. Also Religionskrieg wird ja irgendwie bedeuten, da stehen sich zwei Seiten gegenüber und verhandeln irgendwie, ich bin ja kein Theologe, ich sag's mal so laienhaft, wie ich kann, verhandeln halt quasi, wer den cooleren Gott hat, so ungefähr. Aber das ist ja da nicht der Fall. Ne? Es geht der Hamas nicht darum, aufzuzeigen, dass das Judentum irgendwie doof ist. Und es geht auch, glaube ich, den Israelis nicht darum, irgendwie den Islam zu bekämpfen, so als Institution. Also weder den islamischen Glauben noch jetzt irgendwelche Institutionen, die dafür stehen. Sondern da geht es schon, glaube ich, um Antisemitismus. Und das ist keine Religion. Also Antisemiten hassen nicht die Religion von Juden. Das war vielleicht früher mal so im Mittelalter, aber heute nicht mehr.
Genau, vielleicht sollten wir mal im Zuge dessen einfach mal erklären und definieren, was genau ist denn dann Antisemitismus? Weil das, so wie ich es verstehe, ist das Judenhass? Das war gegen das Judentum. Aber wir hatten das nichts mit der Religion zu tun.
Also die, man muss auf jeden Fall sagen, Antisemitismus hat sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt und doch wieder nicht gewandelt. Man kann sagen, so im Mittelalter, da ging es schon deutlich häufiger darum, dass die Christen ein Problem mit der Religion an sich gehabt haben. Also es gibt ja Beispiele dafür, wenn Juden sich haben taufen lassen, dann war vielen Christen das auf einmal egal, ob was jetzt was der Mensch dahinter irgendwie macht. Da ging es darum, irgendwie das Christentum als überlegene Religion darzustellen. Aber mit dem Eintritt der Moderne hat sich das immer mehr entkoppelt. Das hat sich immer mehr losgelöst eigentlich von diesem von dem Judentum, also von dem religiösen Überbau, zu einer Sache, die man den Juden an sich vorwirft. So, und wenn man nach einer Definition von Antisemitismus fragt, dann stößt man natürlich, ihr seht die ganzen schlauen Bücher im Hintergrund, so, es gibt 5000 Definitionen zu Antisemitismus. Und es gibt, glaube ich, fast kein Thema, über die sich die Experten so sehr streiten, weil es ist ja auch klar, wer Antisemitismus ist ein super emotionales Thema und wer da mit der richtigen Definition um die Ecke kommt, der hat ja auch die Möglichkeit, anderen Leuten zu unterstellen, dass sie Antisemiten sind. Und dementsprechend ist das ein sehr komplexes Thema. Aber du hast eben schon auf eine Sache referiert, die man auf jeden Fall sagen kann. So, ne, Antisemitismus ist Judenhass. Sprich, das konzentriert sich auf Juden. Aber es ist noch viel, viel mehr. Weil Antisemitismus ist kein Vorurteil. Ein Vorurteil würde ja bedeuten, ich gehe so durch die Welt und dann nehme ich irgendwas wahr. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendein Typ, der wohnt in Deutschland und ich sehe immer wieder im Fernsehen, oh, islamistischer Terroranschlag. Und dann denke ich irgendwann so, ach Mann, das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Die Muslime, das sind ja alles Terroristen. Ich sehe ja nur die ganze Zeit, wie die irgendwelche Terroranschläge machen oder so. Da würde ich ja quasi einem Vorurteil zum Opfer fallen. Genau. So. Das heißt, ich habe also einen falschen Eindruck von der Welt. Ich weiß zu wenig über die Welt vielleicht. Ich habe noch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Man kann das auch ein bisschen philosophischer ausdrücken irgendwie. Es gibt so ein berühmtes Gleichnis in der Philosophie. Ein Typ, der sein Leben lang im Keller gesessen hat und zum ersten Mal einen schwarzen Schwan sieht, der denkt natürlich, alle Schwäne sind schwarz. Er hat ja keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu sehen. So, aber irgendwann sieht er auch einen weißen Schwan und dann merkt er halt, okay, das war wohl falsch, ne? Nicht alle Schwäne sind schwarz. So, und dann baut er quasi Erfahrungen ein und dann ist er eben dem Vorurteil entwachsen. So, und jetzt kommen wir zu Antisemitismus. Antisemitismus ist nicht bloß ein Vorurteil. Man kann eher sagen, das ist eine Ideologie, also irgendwas, eine ganze Weltsicht, die alles, was der Antisemit in der Welt vorfindet, jedes Problem, jede Sache, die er nicht versteht, Naturkatastrophen, die ihm zustoßen und etc. etc., all das wird auf das Wirken von den Juden im Hintergrund zurückgeführt.
Du meinst, sie sind eigentlich nur der Sündenbock?
Das kann man auf den ersten Blick erstmal so sagen, genau. Also Antisemitismus hat zum Beispiel die Funktion in der Psyche vom Menschen als Erklärungsmuster für unverstandene Sachen zu fungieren. Also ne, der Jean-Paul Sartre vielleicht, das ist ein französischer Philosoph, der hat sich über Antisemitismus Gedanken gemacht und der zeigt in einem ganz berühmten Aufsatz, zeigt er so ein paar Beispiele dafür und da ist das zum Beispiel dabei, diese Sündenbockfunktion. Ne? Jemand schafft zum Beispiel seine Prüfung nicht in der Uni. So, und die entweder ist er dann dazu gezwungen, ne, kennt man vielleicht so, kennen auch einige der Anwesenden hier, und entweder er ist dann halt, das Individuum ist dann zur Selbstreflexion gezwungen, also yo, ich hätte halt vielleicht ein bisschen mehr lernen müssen, oder vielleicht auch, oh Mann, das System an der Uni, das ist ganz schön unfair, ne, ich muss irgendwie arbeiten gehen und trotzdem muss ich noch lernen und daheim mit der Frau läuft's auch nicht so gut und so weiter und so fort, und anderen, bei denen geht's ja besser und das ist ganz schön unfair, dass das System so ist, das wäre in der ewig gesunde und sinnvolle Reaktionen aus so einem Prüfungsversagen. Aber es gibt auch Menschen, denen reicht das einfach nicht. Ne? Die sehen nicht, also eine Selbstreflexion ist natürlich eine schmerzvolle Sache und eine Kritik des Systems ist eine sehr anstrengende Sache. Das erfordert einen gewissen Intellekt, das erfordert eine gewisse abstraktes Denken so. Und die suchen sich dann eben einen Sündenbock dafür. Also die suchen dann, die vermuten dann das Wirken einer übergeordneten Macht in dem Hintergrund. Vielleicht ein aktuelles Beispiel, es geht ganz oft in letzter Zeit um Incels so in den Medien. Also irgendwelche Typen, die keine Frau abkriegen und die dann einen ganz schönen Hass auf Frauen irgendwie entwickeln. Mhm. Und bei denen ist es ganz oft so, dass ja dieser Feminismus, den die dann dafür verantwortlich machen, da stecken dann auch irgendwie so die Juden dahinter, ne? Anstatt irgendwie zu reflektieren, naja, vielleicht bin ich doch nicht so ein nice guy, wie ich immer gedacht habe. Also es gibt eine ganz starke Überschneidung zwischen so Incels und Antisemiten. Also das ist ganz beeindruckend zu beobachten.
Aber ist es nicht so, Lennart, dass jemand, der tendenziell religiös ist, so mit einer transzendenten, wie auch immer gearteten Macht durch sein Leben geht und so, dass der oder diejenige vielleicht auch für solche Erklärungsmuster offen ist? Also irgendwoher muss das Böse ja in dieser Welt auch herkommen.
Absolut, also du sagst eigentlich genau richtig, wie es ist, weil ich habe ja eben gesagt, eine bestimmte Menschen, die sind halt zum Beispiel zu einer Selbstreflexion fähig oder zu einer abstrakten Kritik der Welt, aber andere sind es nicht. Und die Frage ist ja, welche sind das eigentlich nicht? Und eine Erklärung, die man dafür finden kann, ist, Menschen, die dazu neigen, die Welt in ganz starke Gut- und Böse-Kontraste einzuteilen, die sind natürlich sehr empfänglich für solche Erklärungsmuster, ne? Und man kann ja leider sagen, dass Religionen oder viele Ideologien im Allgemeinen mit diesen Dichotomien, also mit den ganz starken Einteilungen in Gut und Böse halt arbeiten. Ne, zum Beispiel, es gab ja einen berühmten Fall hier an der Universität Trier, wo ein Professor sich quasi antisemitisch geäußert hat und der beschreibt, also aus der katholischen Theologie, und der beschreibt eben die Welt als Abfolge von Kämpfen zwischen der Christenheit und ihren Feinden. So. Und er zählt dann eine Serie von Feinden auf und da tauchen auch die Juden dann wieder auf. Ne? Also er sagt quasi, die Welt gibt es nur die Guten und es gibt die Bösen und es gibt die Christen und ich bin Teil von den Guten und die Juden sind Teil von den Bösen und das ist schon immer so gewesen und das wird auch immer so sein. Und dementsprechend sind so Leute sehr empfänglich dafür, ja.
Das Krasse ist, ich hatte den Prof, ne? Also ich kenne den, ich weiß, ja, wir sagen es jetzt nicht, ne? Aber ich hatte den auch im Seminar und ja, also gruselig so. Aber für mich auch nochmal so ein Hinweis darauf, ne? Dieses, also vielleicht nochmal zur Klarstellung, ja? Die katholische Kirche hat sich im Zweiten Vatikanischen Konzil, hat sie erklärt, dass Juden prinzipiell nicht zu missionieren sind, ja? So, sondern hat fest nochmal schriftlich festgehalten, ne? Dass das Judentum sozusagen die Ursprungsreligion des Christentums ist, ja? Und dass ein Jude genauso in seiner Religion zum Heil findet wie ein Christ auch. Er muss nicht erst Jesus akzeptieren oder sowas, ja? Im Zuge dessen haben sie übrigens auch gesagt, dass der Islam heilige Wege kennt, aber sie halt noch dieses Problem haben mit, dass Jesus nicht dabei ist, ne? Aber ein Jude muss nicht, ne? Und das war so eine wichtige Entwicklung, auch mit dieser mit so einer Tradition zu brechen, ne? Weil ja prinzipiell, ich glaube, ein Christentum so ganz stark verankert war über Jahrhunderte und Jahrtausende, wahrscheinlich auch immer noch ist, dass die Juden der Feind sind, weil sie Jesus angeblich ans Kreuz gebracht haben, ne?
Das ist der einzige Grund, warum es
Was
die
heißt
Juden
der einzige Grund? Also, es ist ja historisch falsch, ne? Also, es gibt keine These, die man jetzt irgendwie halten könnte, dass die Juden einen anderen Juden vor ein römisches Gericht hätten stellen können oder sowas, ja. Es ist ganz eindeutig ein römisches Verfahren gewesen, ja. Und diese Geschichte, die alle so kennen, ne, mit sollen wir Barnabas befreien oder Jesus, ne, so, ne, tötet Jesus und so, ja, das ist natürlich alles 1:1 Antijudaismus, ne, da soll ein Feindbild dargelegt werden, so, ne. Und das zieht sich dann durch die Geschichte natürlich, ja, es gibt dann in den Evangelien immer wieder Hinweise darauf, dass man zum Beispiel versucht hat, Juden zur Konversion zu bringen, ne? Also dass sie konvertieren und sagen, sie, ne, das Christentum ist jetzt sozusagen die richtige Religion und damit, wo das Christentum Staatsreligion geworden ist, haben sich natürlich auch, sag ich mal, die Angriffe gegen das Judentum gehäuft, bis hin zu dem Pogrom, die man dann halt aus dem Mittelalter kennt, ne. Wo halt vieles, der Jude als der Brunnenvergifter, der Jude, der die Hostie schändet, ne, der Jude, der mit dem Blut von kleinen Kindern irgendwie Rituale machen, sowas, das kommt alles aus dieser Haltung, würde ich jetzt sagen, oder, Lennart?
Und da kann man auch nochmal die Spezifik nochmal deutlich machen vom Antisemitismus im Vergleich zum Beispiel zu einer Vorurteilsstruktur wie dem Rassismus. Ne, die Christenheit im Mittelalter oder im Frühmittelalter, so um die Pestpogrome rum, das war 1348 und 1321, glaube ich. Die Christenheit hat ja sehr stark anti-muslimische Züge gehabt, so, ne? Man kennt die Kreuzzüge und so weiter und so fort. Die Pest ist jedem ein Begriff. So, die Pest bricht halt über Europa rein. Und sehr schnell war man eben dabei zu sagen, das waren die Juden, die zusammen mit den Leprakranken, die auch ja sehr stark Ausgestoßene waren, ja, die Brunnen vergiftet haben. Die haben halt Jungfrauen umgebracht und aus dem Blut haben die irgendwelche Tinkturen zusammengemischt, haben dann die Brunnen vergiftet und haben halt an der Auslöschung der Christenheit gearbeitet. Und das ist halt dieser spannende Punkt, der sich ja bis heute irgendwie durchzieht im Antisemitismus. Man unterstellt den Juden, die wollten alle Christen umbringen, so. Und das würde man den in Anführungszeichen Anführungszeichen Türken, jemand, die auch starke Ressentiments gehabt hat, das würde man denen nie unterstellen. Man hat ja niemals gedacht, die Araber wollen alle Christen umbringen oder so, ne? Den hat man unterstellt, die wollen die Christentum erobern, die wollen unsere Festungen niederreißen und zu Frauen klauen oder so. Aber man hat denen nicht unterstellt, dass die alle umbringen wollen, so. Und das ist eine Spezifik vom Antisemitismus, die auch diesen genozidalen Charakter vom Antisemitismus erklärt, ne? Weil gegen so einen krassen Feind, der uns alle umbringen will, ja, was soll man gegen den anders machen? Mit dem kannst du nicht verhandeln, mit dem kannst du kein Agreement schließen, so, den musst du umbringen. Und das ist so eine Spezifik, ne?
Ja, aber was ich mich dann frage, ist, wie du sagst, den Türken hätte man das nie unterstellt, den Arabern hätte man das nie unterstellt. Warum den Juden? Warum gerade denen? Und zwar über tausende von Jahren, über 2000 Jahre, dass man das denen wirklich unterstellt. Ich meine, den unterstellt man ja, wie du gesagt hast, diese die da oben, die Strippenzieher sind. Das sind ja diese jüdischen Vorurteile, dieser Antisemitismus, dass man sagt, die haben das ganze Geld, die haben die Macht eigentlich und so weiter. Warum gerade den Juden?
Das ist
das verstehe ich irgendwie. Also
das ist
warum nicht den Buddhisten? Ja. Warum nicht irgendeiner anderen Religion? Warum den Juden? Kommt das? Und das ist jetzt ernst gemeinte Frage, kommt das von der Kirche? Kommt das wirklich von der Kirche, die, weiß nicht.
Also ich denke, wenn ich das easy erklären könnte, so, dann bräuchte mir das Billigbüro hier nicht zu leisten, sondern hätte ich ein viel dickeres auf jeden Fall. Also man kann, die Forschung ist sich da überhaupt noch nicht einig. So, das muss man auf jeden Fall vorausschicken. Es gibt auch, also man kann auf jeden Fall sagen, die Kirche und das Christentum haben bei der Popularisierung dieser Thesen auf jeden Fall im Mittelalter den Bärenanteil getragen. Also man kann Antisemitismus zurückverfolgen bis in die Antike. Ne, es gibt auf dem, der Peter Schäfer ist ein berühmter Professor, der ein Antike-Forscher, der sagt, Ägypten sei die Wurzel des Antisemitismus. So, da sei das zum ersten Mal irgendwie aufgetreten. Das ist eine ganz schön steile These. Er ist auch ein Vorreiter, deshalb darf er sich auch, glaube ich, ein paar steile Thesen so leisten. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, Antisemitismus ist durch das Christentum, dass er sowas wie das Mittelalter-Internet so ein bisschen ist, ne, auf jeden Fall populär geworden. Das ist von der regionalen Sache zu einer, ja, man kann schon fast sagen, internationalen Sache geworden, weil überall, wo das Christentum sich ausgebreitet hat, hat sich auch Antisemitismus oder zumindest Antijuder, also eine antijudaistische Vorform von Antisemitismus ausgebreitet. So. Und ich denke, das wäre heute nicht so ein populäres Ding, wenn die Kirche nicht zumindest ihren Teil dazu beigetragen hat. Und warum sie das getan hat, da gibt's auch unterschiedliche Motive drüber. Ich glaube, da wisst ihr auf jeden Fall besser, wie die theologischen Konflikte halt zwischen Christen und Juden gewesen sind. So, man kann auf jeden Fall sagen, das ist bei Hannah Arendt, kann man dazu einiges lesen. Heute sind ja die Zuschreibungen, das meinte ich auch eben nochmal mit diesem, das ist kein Religionskonflikt, heute sind halt die Zuschreibungen, die man an Juden trifft, ja meistens absolut im Bereich des Wahnsinnigen angesiedelt, so, ne? Wenn irgendwie irgendein Typ den Juden unterstellt, sie wollen, keine Ahnung, alle Menschen im Westen umbringen, so, dann ist das ja einfach nur noch wahnhaft, ne? Das ist vollkommen irre. Im Mittelalter manche Zuschreibungen, dass zum Beispiel diese Exotisierung von Juden vorgenommen worden ist, das war ja deutlich weniger entkoppelt von der eigentlichen Sache. Also natürlich, Juden haben halt in Ghettos gewohnt und für viele Christen waren wahrscheinlich die religiösen Rituale, die Juden begangen haben, die waren halt eben anders als die, was die einen gemacht haben. Das heißt, dass es da, sagen wir mal, eine Fremdheitserfahrung gegeben hat, ist ja erstmal vollkommen normal so. Aber heute in der globalisierten Welt, mit der du in zwei Google-Klicks, ne, rausfinden kannst, was keine Ahnung, Rosh Hashanah für ein Fest ist oder was man an Hanukkah feiert. Und in der war das ja auch teilweise schon in der Grundschule. Ich habe in der Grundschule jüdische Feste auswendig gelernt, warum auch immer. Da ist das halt noch wahnsinniger, die ganze Sache, dass man da halt irgendwelche Dinge den Juden unterstellt, ja.
Also es ist natürlich, also das Theologische, ne, wie gesagt, mit dem Mord Jesu, ja, und dann ist es ja auch so, dass man gesagt hat, ne, also wenn Jesus der Messias ist für Christen, ja, also der Sohn Gottes, ja, dann sind die Juden ja diejenigen, die diese zentrale theologische Einsicht nicht teilen wollen, ja, die halt sagen, nee, wir warten weiterhin auf den Messias, ne, und Jesus war es definitiv nicht, ne, so. Aber ich glaube auch nicht, also ich glaube, dass der theologische Streit, wie du sagst, gar nicht so der entscheidende ist, ja, sondern die Juden, die immer als Minderheit gelebt haben, mit ihren Traditionen in einer christlichen Mehrheitsgesellschaft, ja, also ich rede von der mittelalterlichen Gesellschaft, einfach als potenzielle Bedrohung oder Sündenbock einfach gedient haben. Ne? Man hat ja auch relativ früh dann gesagt, Juden müssen sich kennzeichnen, ne? Es gab diese Hüte, die sie tragen müssten, ne? Es musste erkennbar sein, wer Jude ist, so. Aber man muss ja auch sagen, es haben ja auch viele Herrscher auch also kooperiert oder versucht zu ermöglichen, dass man auch mit der Minderheit in Frieden zusammenlebt, ne? So, aber das ist halt dann immer gescheitert, wenn es halt mal wieder einen Sündenbock gebraucht hat, so, ne?
Aber woher kommt das? Also ich kann mich daran erinnern, dass wir im Religionsunterricht zum Beispiel auch oder im Geschichtsunterricht, ich weiß nicht mehr welcher es war, aber zum Thema Mittelalter hatten, dass Juden damals mehr Freiheiten hatten, was zum Beispiel Geld angeht, als Christen, mit Geld Handel zu treiben und so weiter. Von denen kommen ja auch die Banken. Also aus dem Mittelalter, dass die, soweit ich mich erinnern kann, ich meine, erzählt mir was anderes, wenn es falsch ist, natürlich, aber dass das daher kommt, weil die mit Geld Handel treiben durften und der Christ nicht. Genau. Dass daher auch so ein Hass kam.
Also es ist auf jeden Fall, also vielleicht kann man erst einmal sagen, also dass es die Juden getroffen hat, das ist, also um mit, ich lehne mich da mal ein bisschen aus dem Fenster, aber glaube ich nicht allzu sehr, das war erstmal rein zufällig. So, ne? Kann man, glaube ich, das wird die Forschung in 30 Jahren so sehen, ne? Aber dass es heute die Juden sind, das ist kein Zufall mehr, ne? Also, dass es ursprünglich mal darauf gefallen ist, das hätte auch theoretisch jede andere Gruppe sein können erstmal. Vielleicht, also, ne, unter bestimmten Parametern hätte das auch eine andere Gruppe sein können. Aber dass sich das durchgezogen hat und heute halt so fest verankert ist, das ist natürlich kein Zufall mehr. So, und zu diesem Geldwechselding, das ist eine interessante Sache, die hebt auch unmittelbar ein bisschen auf unsere eigene Forschergruppe auf, weil die Bildung, die zu Antisemitismus in der Schule und auch teilweise an den Unis vermittelt wird, die ist halt echt desaströs. Also zum Beispiel dieses, das habe ich genauso wie du in der Schule gelernt, ne? Die Juden, die durften halt Handel treiben und also die haben oft merkantile Berufe ergriffen und im Gegensatz zu den Christen durften die halt Zinsen verleihen, so. Das ist auch korrekt. Aber wenn man, also es gibt Studien dazu, die sehr eindeutig zeigen, dass auf die Gesamtbevölkerung gerechnet nicht mehr Juden quasi in merkantilen Berufen gearbeitet haben als Christen. Das heißt, bei Juden ist es halt sehr viel stärker aufgefallen und man kann schon sagen, dass Juden mit Fortschritt, ne, und so eine Bank im Mittelalter ist ja schon was Fortschritt ist, so, auf jeden Fall immer assoziiert worden sind. Also Juden gelten seit jeher als Träger von gesellschaftlichem Wandel. Und das könnte man jetzt erstmal sagen, ist ja eigentlich was Positives, so. Aber den Juden wurde halt das als negatives Ding ausgelegt, weil da kommen wir zu einer weiteren Funktion quasi von Antisemitismus, nicht nur diese Sündenbock-Funktion, sondern auch, dass man mit den Juden negative Aspekte der Moderne bekämpft. Also ne, dass in allen Zeitaltern, die es bisher gegeben hat, haben die meisten Menschen, also das Gros der Menschen, ja, in ziemlich kärglichen Verhältnissen gelebt, während es halt eben Leute gibt, die in sehr guten Verhältnissen leben. Und das, was man gemeinhin halt gesellschaftlicher Fortschritt nennt, aber was eigentlich nie das eingelöst hat, was es eigentlich versprochen hat, nämlich für alle Menschen irgendwie ein gutes Leben einzurichten, das nehmen Leute halt als negativ wahr und die wollen sich daran abreagieren. Die merken das schon, dass es den meisten Leuten halt scheiße geht. Und die Juden, die gelten halt so ein bisschen als die, ja, ich sag mal, als die negativen Aspekte der Moderne, so. Und wenn man die bekämpft, dann kann man gleichzeitig auch dieser Wut im Bauch, die man halt hat, Luft machen. So, also, ne, ganz prominent kann man das zum Beispiel sehen im Dritten Reich, in der den Juden ja alle möglichen, also ihm wurde vor allem, ne, die Juden, die Nazis waren ja nicht antimodern, die haben ja moderne Technik eingesetzt, die haben irgendwelche Militärtechnik, die war herausragend modern und so weiter und so fort. Aber andere Aspekte der Moderne, keine Ahnung, Freizügigkeit von Frauen, Homosexualität etc., ne, Liberalismus und sowas, das hat man mit den Juden assoziiert und das hat man denen quasi, ja, geneidet und irgendwie abspenstig gemacht, so. Ja, und ich denke mal, das ist, ne, das kann man vielleicht noch dazu sagen, dass, ja, sorry.
Nee, ist vollkommen okay. Also ich habe jetzt auch bei dem Klischee gedacht, ne, das ist ja so weit verbreitet, ist ja auch Richard David Precht, ne, im Precht-Lanz-Podcast, ne, war das ja auch genau das Ding, wo der auf die heutige Zeit übertragen hat, so, ne, also da merkt man, wie, ne, wie das Bild halt das immer noch so.
Das ist ja die Verschwörungstheorie.
Ja, aber Ich glaube auch, also so wie der Lennart sagt, ich habe jetzt auch nochmal gesehen, es gab doch auch so einen polnischen rechtsextremen Abgeordneten, der so eine Chanukka-Kerze mit dem Feuerlöscher abgelöscht hat, ne? Weil er gesagt hat, es ist ein Symbol des Satans. So, ne? Also er wurde auch gerügt dafür und alles drum und dran, ne? Aber da muss man sich auch mal noch vorstellen, wie krass dieses Feindbild, ne, und jetzt Polen, ne, also sehr christliches Land auch, wie krass das da drin ist, dass die Chanukka, also diese, diese Leuchte, ja, ne, ja, mit den sieben Minora. Sieben sind es, glaube ich, ne?
So, die Minora.
Ne? Dass das ein Zeichen des Satans wäre, ne? Ja. Also das habe ich schon mal so total geschockt, wo ich dachte, das kommt auch aus so einer religiösen, übersteigerten Ideologie irgendwo, ne?
Ja, weil, ne, Antisemitismus hat ganz viel mit Identitätskonstruktion zu tun. Ne, also diese neben den Funktionen, die ich bisher schon genannt habe, bietet Antisemitismus dem Individuum halt ganz starke Vorteile. Ne? Also jetzt mal ganz evolutionspsychologisch so gesprochen. Du kannst halt eine arme Sau sein, die nicht viel zu melden hat. Du kannst irgendwie De Walter sein, der 45 ist, hat schon das erste Magengeschwür gehabt und die Frau daheim, ne, die mag den nicht mehr so richtig. Und du hast halt den langweiligsten Bürojob, den es gibt. So, und abends kommst du nach Hause und setzt dich vor den Computer und da guckst du in verschwörungsforum.net und schreibst da zusammen mit dem Dieter und mit der Hannelore, die halt denen halt genauso geht, und bist auf einmal nicht mehr der langweilige Harald irgendwie, sondern bist auf einmal ein krasser Widerstandskämpfer, der zusammen mit Gleichgesinnten halt im Netz gegen jüdische Weltverschwörung kämpft. Und das ist ja eine ganz krasse Steigerung der eigenen Identität. Ich kenne jemanden aus meiner Vergangenheit, der früher sehr gelitten hat unter seiner Existenz so. Und neulich habe ich den wieder getroffen indirekt bei TikTok, der jetzt auf einmal ein Influencer ist und sich zum Gaza-Israel-Konflikt äußert und da übelste antisemitische Sachen abfeuert und hat halt so seine 10.000 Follower, die alle sagen, boah, du bist so toll, danke, dass du uns das alles erklärt hast und so. Und guck mal, was für eine krasse Identitätssteigerung für den ist. Ja, und im Falle von, wenn ich halt eine christliche Identität habe, wenn ich mich vor allem als Christ sehe, dann ist die Gegenidentität, die ich mir aufbaue, natürlich eine antichristliche so. Und wenn ich dann Antisemit bin, dann lade ich natürlich den Juden mit antichristlichen Motiven auf. Ne, dann ist der auf einmal der, keine Ahnung, Vordiener von Satan oder so irgendwas. Wenn ich ein Anarchist bin und versuche mir eine Gegenidentität aufzubauen, dann ist der Jude auf einmal irgendwie, was weiß ich, der Herr der Nation oder so irgendwas, ne? Also es hat immer irgendwas mit Identität und Gegenidentität zu tun.
Aber da sprichst du ja eigentlich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt an, ja, weil wenn wir über Kirche reden zum Beispiel, ja, dann kritisiere ich ja auch ganz oft so diese übergriffige, überbordende Haltung von Kirche in allen Lebensbereichen, Antworten zu liefern, den Menschen vorzuschreiben, wie sie leben sollen, woran sie glauben sollen und sowas, ja. Und ich glaube, das ist gerade ein destruktives System, ne, das sowas auch dann befeuern könnte, so, weil so wie ich Religiosität und Glaube verstehe, befähigt das den Menschen dazu, zu selbstständigen Denken, ja, und zum freien Handeln, so, wo ich Systeme, wo ich kein Feindbild brauche, sozusagen, ja, wo das Böse nicht irgendwo in der Welt lauert und ich das dann irgendwie mit antisemitischen Klischees füllen kann, so, ne, also ich glaube schon, ich weiß nicht, ob du jetzt, also wäre mir jetzt nicht bekannt, ob es irgendeine qualifizierte Meinung zum Krieg in Gaza jetzt von irgendeiner Kirche oder so gab, bis auf die üblichen Aufruf zu Frieden oder sowas.
Ja, genau. Das finde ich halt, in dem Fall muss man halt leider sagen, also ich glaube, man muss so unterscheiden. Es gibt ja Leute, die haben sich über den Nahostkonflikt sehr stark informiert und es gibt Leute, die haben sich darüber nicht informiert. Und wenn ich darüber nicht informiert bin und sage halt sowas wie, ja, Frieden im Nahen Osten, Peace und Liebe, so, die sollen einfach mal alle miteinander reden, dann ist es, glaube ich, echt verzeihbar, weil dann weiß man einfach nicht, welche Realitäten da aufeinander prallen. Aber ich glaube, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, und dann finde ich das schon ein wenig naiv, halt einfach zu sagen, ja, hier, ne, die müssten einfach mal alle miteinander irgendwie ins Gespräch kommen und dann merkt man doch, hey, wir sind doch eigentlich alle nette Menschen und so. Und da finde ich manchmal, ehrlich gesagt, die Kirche durchaus, das wisst ihr wahrscheinlich besser, ihr kennt die Interna wahrscheinlich viel besser. Ich frage mich da immer, ob das was mit Naivität zu tun hat oder manchmal muss ich auch fast unterstellen, also ich habe zum Beispiel hier für einen Vortrag aufgearbeitet den Fall aus nagelt mich jetzt nicht fest, irgendwo in Norddeutschland hat ein Pfarrer, ne, also das fällt oft so in die Kategorie gut gemeint, aber nur selten gut gemacht so. Da hat so ein Pfarrer mit einem Deutsch-Palästinenser wollte zu einem Friedensgebet einladen. Ja, und dann kam halt raus, dass dieser palästinensische Herr, also der halt vor ein paar Jahren eingewandert ist nach Deutschland, halt ein übler Antisemit gewesen ist, der unter anderem in diese Documenta-Skandale letztes Jahr verstrickt gewesen ist. Und dann muss ich so ein bisschen mit den Augen rollen und denke halt so, Junge, hättest du das nicht mal googeln können so in 2 Minuten? Das wäre doch echt nicht so schwer gewesen. Und da denke ich mir immer, also ist das dann, weil das einfach ein bisschen naiv ist oder weil, vielleicht könnt ihr mir das beantworten.
Schwierig.
Ja, aber ich glaube einfach, das ist so die mangelnde Qualität einfach, ne? Also ich meine, es ist, ich frage mich das ja auch oft und ich habe mich das auch bei anderen Kriegen schon gefragt und bei Auseinandersetzungen so, was ist jetzt so die qualifizierte Meinung von Kirche oder zu Religion für komplizierte Fragen der heutigen Zeit, ja, so. Und ich glaube, gerade weil sie das nicht wissen, also wie sie das kommunizieren können, was ihre klare Haltung ist, ist es dann entweder sehr diffus, oder halt das Gegenteil, extrem übergriffig und den Menschen vorschreibend, was sie zu tun haben. So. Na, und ich meine, es geht ja immer noch eine Spur krasser, wenn man in sehr konservative Kreise schaut, ja, oder auch in die USA schaut und guckt, welche Rolle dort das Christentum auch hat, ja. Dann stellen sich mir auch die Haare zu Berge, ne? Mhm. So, weil irgendwie. Ich habe auch keine gute Antwort darauf, ja, so, außer das, was ich immer sage, ne, bei den Menschen zu sein. Und dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es vielleicht ein Bedürfnis gibt, zum Beispiel zu beten, ja, oder für Frieden irgendwie einzustehen, ne, oder bei aller Kompliziertheit von Konflikten darauf hinzuweisen, dass irgendwie, dass es um Menschenleben geht und so. Aber dann kann man natürlich nicht so was Einseitiges machen, wie jetzt da, wie du jetzt gerade erzählt hast, ne?
Ja, da fehlt ja auch die Bereitschaft, irgendwie sich zu informieren. Einfach nur.
Ja, das ist diese Weltfremdheit, ne? Also ich glaube, so ein bisschen.
Meinst du nicht, ist es auch dieses, man wird ja mal noch sagen dürfen, diese Haltung?
Weiß ich nicht. Ich glaube eher.
Dass sie mittlerweile sehr viele Leute haben, auch Pfarrer in der Kirche, warum lass ihn doch seine Meinung, Meinungsfreiheit, dass man sich da irgendwie dann auch nicht informiert und dass man dann sagt, ja, mein Gott.
Also wahrscheinlich gibt es schon viele konservative Menschen, die genau sowas sagen würden, auch die in diesem Bereich halt arbeiten so. Ich glaube aber auch, dass unter Papst Benedikt halt, dem deutschen Papst, halt irgendwie so eine Entweltlichung stattgefunden hat, ne? Und man ganz oft bei Problemen sagt so, ach ja, ne, wir bauen hier so auf das Himmelreich, ne, und wir glauben an so diese perfekte Welt und klar, es gibt viele Probleme in dieser Welt, ja, aber wir Christen stehen so irgendwie über den Dingen so ein bisschen, ne? Ja. Und dann wenn man Johannes Paul II., der auch viele problematische Dinge gemacht hat und gesagt hat, auf jeden Fall, ne, und auch gar nicht easy und so, aber ich glaube, das war eher jemand, der gesagt hat, so, der auch in super vielen Krisen und Kriegsgebiete gefahren ist, ne, der Zeichen gesetzt hat, so, der auch polarisiert hat und so, ne, aber ich glaube, das ist die katholische Kirche nicht mehr. Also ich nehme sie jetzt auch nicht so wahr, zum Beispiel in der Frage von Umgang mit Geflüchteten auf dem Mittelmeer retten, ja, da hat die evangelische Kirche ja massivst auch, Kritik einfahren müssen, weil sie eben Seenotrettung unterstützt, so, was ich immer noch super wichtig finde und gut finde. Aber da hat die katholische Kirche auch, also wo ist das, ne? Wo ist die große Friedensmenschen zugewandte Initiative von Kirche, weiß nicht, Brot für die Welt vielleicht oder so.
Meinst du nicht, die katholische Kirche hält sich mittlerweile gerne aus so Zeug raus, bevor sie was Falsches macht nach den ganzen Skandalen, Missbrauchsvorfällen und
ja,
so weiter?
Ja, sorry, aber da muss man sich ja nicht wundern, wenn man sagt, dass Religion einfach eine Ideologie ist, die menschenfeindlich ist, so.
Ja, womit wir auch bei einem Thema wären, bei der Religion, Ideologie, Religion per se schlecht?
Weiß ich nicht. Lennart, was würdest du sagen?
Gerade im Hinblick auf Antisemitismus, Christentum, die ganze Geschichte, was wir jetzt gelernt haben.
Also ich kenne viele Menschen aus meinem Umfeld, inklusive vieler Schüler, die das so sagen würden. Ne? Die sagen würden, ich bin nicht gläubig oder irgendeiner Religion angehörig, weil dafür machen mir die im Laufe der Geschichte, haben mir die zu viel Müll gebaut, so, zu viel Mist gebaut.
Also puh, ich halte so ein bisschen mit Walter Benjamin, ne? Das war ja einer, der mit der Frankfurter Schule so ein bisschen assoziiert worden ist, und der hat gesagt, es gibt schon sehr progressive Elemente im Christentum, die er auf keinen Fall irgendwie wegtun will. Und einen davon würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ich jetzt krummen Scheiß erzähle, dann müsst ihr mir das sagen, aber dass ja beim katholischen Glauben irgendwie der Gedanke da ist, dass der Himmel hier auf der Erde entstehen soll, ne, und nicht erst im nächsten, nach dem Leben passieren soll. Das finde ich auf jeden Fall einen guten Gedanken so. Den würde ich auf jeden Fall gern behalten. Da finde ich, gibt's also auch gute Elemente im Christentum, die man irgendwie retten kann und die man auf jeden Fall beibehalten sollte, weil die der Welt auch was Gutes entgegenstellen. Ich habe auch neulich auf einer Beerdigung hat jemand über die Ruhe auf einem Friedhof gesprochen, dass die Ruhe auf einem Friedhof ja quasi so ein Gegenpol ist zu einer sehr lauten und schnellen Welt. Und das fand ich sehr gut, weil das sehe ich genauso. Und das finde ich eine sehr gute Idee irgendwie. Und vielleicht müsste man echt ein bisschen wegkommen von diesem, also ich habe neulich eine Podiumsdiskussion geguckt, da war ein Pfarrer dabei und der hat allen Ernstes gesagt, wer Juden hasst, der kann Jesus nicht lieben. Und das war so eine so cringy Aussage, dass ich gedacht habe, ich möchte gern sterben so. Und vielleicht muss man echt irgendwie, ne, wenn, und dann stelle ich das mit dem Friedhof dagegen, wo echt jemand sich Gedanken gemacht hat, so. Und dann denke ich so, vielleicht müsste man sich echt mehr wieder auf philosophische Gedanken und irgendwie darauf konzentrieren, was kann das Christentum eigentlich in einer modernen Welt Menschen noch bieten, so was die halt nirgendwo sonst bekommen. Und ich glaube, da gibt's schon ein paar Sachen. Und die kann man sich irgendwie bewahren und der Rest, der kann vielleicht auch weg einfach dann. So, und der Antisemitismus gehört dazu, auf jeden Fall.
Ja. Aber die Frage ist ja, was wäre, wenn es gar keine Religion gäbe?
Mhm.
Wäre es dann eine bessere Welt? Weil, ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel auch den Gedanken, wenn ich gläubig bin, Christentum, Judentum, Islam, gehe ich dann davon aus, dass mein Glaube die Wahrheit ist, dass es ja so ist, sonst würde ich ja nicht daran glauben, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Nee, ich nicht, aber ich kenne viele, wo es so ist. Die dann sagen, nee, ich gehe dann davon aus, dass das die einzige Wahrheit ist.
Also meiner Meinung nach, wenn
das macht es doch per se eigentlich schlecht, weil man in dem Fall ja sagt, ja, dann lehne ich alles andere ab. Da kann ich doch gar nicht sagen, ja, ich finde das schon okay, an was er glaubt, weil ich ja davon ausgehe, der hat Unrecht. Das heißt, das schürt ja schon irgendwo Hass.
Ja,
im Laufe
aber
Zeit.
Wenn ich doch als religiöser Mensch sage, ich weiß, wie Gott ist, dann habe ich doch das Konzept Gott nicht verstanden.
Ja, das sagst du.
Das ist ja kein Dude, den du dir irgendwie in eine Kiste packen kannst und sagen kannst, dann ist es ja nicht mehr Gott, sobald du das ja so erfasst. So.
Aber das ist ja die Frage, die wir hier sagen, wäre es ohne Religion, ist Religion, schürt die das, ist Religion böse?
Ich glaube, Religion zeigt halt böse Seiten im Menschen auf. Weil der Mensch, glaube ich, schon, so wie Lennart ganz am Anfang gesagt hat, ja, wenn du halt nur den schwarzen Schwan kennst, ja, wenn du dir die Welt so erklärst, wenn du in Gut und Böse denkst, ja, dann ist es sehr einfach, an einen Teufel und an einen Gott zu glauben. Und wenn du halt Mist baust, landest du in der Hölle, und wenn du gut bist und dreimal den Rosenkranz betest, dann kommst du halt in den Himmel.
Ja.
So. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich das hinterfragt habe. Und das war aller spätestens in der Pubertät, aber irgendwann vorher auch schon mal so kurz, ja. Also die Welt kann ja nicht so einfach sein, ja. So, das ist ja viel, viel komplizierter. So.
Ja.
Und ich finde, es ist Aufgabe von Religion, das auch zuzulassen und zu sagen, also das, glaube ich, habe ich so ähnlich auch schon mal gesagt, ja, es ist ein Grundelement von Religion, ist der Zweifel. Wenn ich sage, ich weiß nicht, ob Gott existiert, ja, ich hadere mit dieser Idee eines lieben Gottes, eines Vaters im Himmel, der mich beschützt, so, dann bin ich genau richtig.
Okay.
So, ne, weil dann gebe ich dem Zweifel Raum. Und ich finde halt, dass Kirche halt auch in unserer Zeit heutzutage sehr oft so einen perfekten Gläubigen vor sich haben will, ne, der irgendwie so, der, ja, das
Sonntags
annimmt.
In die Kirche geht.
Sonntags in die Kirche geht, genau. Ja. Und halt so die Sachen macht. Zu dem Beispiel, was Lennart gesagt hat, ne, ich sag das in der Schule auch immer, wenn die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen, es bringt ja nichts, auf Menschen zuzugehen, zu sagen, übrigens, Jesus ist dein Heiland und Erlöser und auch du kannst in deinem Leben ihn erkennen. So, das versteht ja niemand. Das sind ja Vokabeln, die ich lernen muss. Und ich kann diese Vokabeln vielleicht im Rahmen von Kommunionsunterricht oder wenn ich in meinem Bibelkreis bin, kann ich die sehr gut benutzen. Aber nicht, wenn ich mit Menschen reden will. Das geht doch nicht. Was ist denn Heiland? Wir könnten jetzt 3 Stunden darüber reden, was Heiland ist. Was ist Heil in deinem Leben?
Darüber müsste ich mir erst Gedanken machen.
Machen wir in der nächsten Folge. Aber ja, weißt du, dass man sagt, aber dass zum Beispiel Menschen ein Bedürfnis danach haben,
ja,
etwas Gutes im Leben zu haben, dass Menschen ein Bedürfnis nach Hoffnung haben, nach Liebe, nach vielleicht auch auf eine gute Welt, ein gutes Zusammenleben oder sowas, ja. Das ist ja klar. Das gibt es auf jeden Fall. Aber wie kann ich auf Menschen damit zugehen? Das ist halt die große Frage. Und ich glaube, es ist wie immer, es ist einfach ein Kommunikationsproblem. Es ist einfach die Verweigerung zu akzeptieren, dass da draußen in der Welt was anderes ist, als ich seit 50.000 Jahren in meinem Buch stehen habe.
Ja. Finde ich gut, was du gesagt hast.
In der Kirche hätte jetzt jemand Amen gesagt dazu. Oder vielleicht auch raus mit dir, werd evangelisch halt so, ne? Dann lass es halt bleiben.
Da hast du hier nichts zu suchen.
Genau, lass es bleiben einfach. Genau.
Was bist denn du für einer?
Aber wahrscheinlich spielt in der Antisemitismusforschung Christentum und Kirche gar keine so große Rolle, oder? Heutzutage mehr, oder?
Also verhältnismäßig geringer. Was ich auch richtig und gut finde, weil, also ich sag mal so, unser Forschungszentrum hier hat sich so ein bisschen verschrieben oder ist aus der Kritik an der etablierten Antisemitismusforschung erwachsen. Also ich würde sagen, es gibt eine Antisemitismusforschung, der ist der Kampf gegen Antisemitismus, und das sollte ja eigentlich die Grundprämisse von der ganzen Kiste sein, ein sehr großes Anliegen. Und es gibt, glaube ich, Leute, bei denen steht, sagen wir mal, die Forschung aus Selbstzweck so im Vordergrund. Und ich glaube halt, sich auf das Christentum zu fokussieren, das ist halt so ein bisschen witzlos, weil also die meisten Leute, selbst wenn sie heute Christen sind, so, ich bin ja auf Papier auch Christ, aber ich habe keine christliche Identität, ne? Und dementsprechend sind das Vokabular, um Juden zu diskreditieren aus christlicher Sicht so, die sind halt heutzutage zwar nicht irrelevant, aber zu vernachlässigen, insbesondere im Angesicht vom islamischen Furor halt gegen Jüdinnen und Juden. Und darauf sollte man sich auf jeden Fall konzentrieren. Das machen auch die meisten, und das ist auch gut so.
Also. Okay, hast du noch eine Frage?
Nee, ich finde das Thema halt sau interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel Zeit gehabt, mich überhaupt vorzubereiten. Und deswegen habe ich es auf mich zukommen lassen, aber ich fand es sau interessant. Ich habe auch zu dem Thema recht wenig zu sagen.
Aber ich fand es auch spannend.
Ich finde es auch sehr kompliziert. Also wenn ich finde es sehr schwierig. Du hast natürlich Ahnung, du arbeitest dort, Lennart. Wenn du darüber keine Ahnung hast oder davon und nur so Halbwissen, gefährliches Halbwissen, finde ich es echt schwierig, sich darüber zu unterhalten. Mhm. Auch den Nahostkonflikt, wie du gesagt hast, und Antisemitismus sowieso. Was ich mich nur gefragt habe, die Frage habe ich noch.
Mhm.
Das habe ich mir im Vorfeld habe ich mich gefragt. Antisemitismus. Ursprünglich hast du ja gesagt, oder auch jetzt Judenhass, gibt es einen Begriff für einen Hass auf eine andere Religion? Nee, ne?
Es gibt, glaube ich, antimuslimischer Rassismus, gibt es ja noch diesen Begriff. Aber nee, also gibt es, glaube ich, nicht in dem Sinne. Christenfeindlichkeit oder so. Aber die haben natürlich alle nicht, ich glaube nicht, aber die haben ja auch nicht dieselbe Funktion quasi, ne? Also niemand, ja eben, ne? Vielleicht deshalb so, keine Ahnung. Gute Frage, weiß ich selber nicht.
Ja, weil es so ein Urding einfach ist, weil es sich so etabliert hat, wie du gesagt hast, wahrscheinlich aus dem Zufall heraus, und jetzt hat sich so gefestigt.
Wenn es jetzt Menschen gibt, die uns zugehört haben und sagen, oh, das für das Thema würde ich mich das auf jeden Fall interessieren oder so, wo erreicht man euch denn?
Ja, cool, dass du da aufmerksam machst. Und zwar, wir haben eine Facebook-Seite für die Boomer und eine Instagram-Seite für die Zoomer. So, ihr findet uns da bei iia.trier, also i, zweimal i, einmal a und dann Punkt Trier. Und wenn ihr Bock habt, wir halten auch Vorträge und alles Mögliche. Also, ne, wie du eben schon gesagt hast, ist ein super komplexes Thema. Da könnten wir jetzt auch noch 10 Stunden drüber reden. Aber falls ihr Bock habt, dass zum Beispiel einer von uns das mal von Anfang an erklärt, haben wir lauter Einführungsvorträge. Wir haben auch einen YouTube-Channel mit iia Trier. Da könnt ihr auch Vorträge von uns hören und so. Und wäre cool, wenn ihr mal vorbeigucken würdet bei unserer Seite.
Hi Lennart, vielen, vielen lieben Dank,
vielen Dank
für deine Expertise und deinen Einstieg.
Input.
Fand das sehr, sehr spannend, dir zuzuhören. Ja. Mal so ein anderes Thema ein bisschen hier mit reinzubringen.
Danke für eure Einladung.
Wichtiges Thema. Ja, gerne.
Wenn ihr, liebe Zuhörer, immer wieder Infos haben wollt zum Thema rund um Glaube, Kirche, Kirchenaustritt, Bedeutung von Religion in der Gesellschaft, dann folgt uns auch gerne Himmel, Arsch und Hirn. Wir freuen uns immer über Bewertungen bei Spotify und überall, wo ihr uns zuhört.
Überall da, wo es Podcasts gibt.
Und folgt uns auch auf Instagram, dort veröffentlichen wir immer auch Beiträge zum Thema und freuen uns da auf Diskussionen und Rückmeldungen.
Ja.
Das war's für heute, Fabian.
Das war's.
Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja.
Dann aber nicht mehr heute, sondern nächstes ein anderer. Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr.
Alles klar. Also wenn wir die Folge jetzt 2024 raus haben.
Dann muss ich mich echt beeilen.
Wir freuen uns dann auf euch. Wir schaltet immer wieder ein. Bis dann, macht's gut.
Bis dann, tschüss.
Tschüss. Gut.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.